Ja, vielen Dank, Otto. Ich bin sehr froh, wieder mal in Wien zu sein. Und dank deiner Hilfe kommt mir Wien wie die zweite Heimat vor in der Zwischenzeit. Seit 8 Jahren bin ich ja häufig hier. Also ich bin auch sehr froh, Herr Kramer, dass Sie die Plattform gelegt haben für meinen Vortrag. Ich war ein bisschen erschrocken und wollte ein paar pathophysiologische Bilder raushalten, aber ich glaube, das war ganz gut. Und was das Gas angeht, das greife ich mal so auf, das ist so mein Hauptproblem mit meinen Patientinnen jeden Tag. Also das ist ja nicht nur hier in Österreich so, sondern eigentlich überall und ein ganz spezielles Problem. Mir wurde also heute die Aufgabe gestellt, etwas über Alkohol und Krebs zu sagen. Aber ich komme nicht drum rum, mein Lieblingsbild zu zeigen. Das ist eine Schrift, eine altägyptische Schrift aus Oberägypten zur Zeit Echnatons. Mach dich nicht hilflos durch Trinken in der Kneipe, damit du nicht dumme Worte sagst, damit du nicht umfällst und dir die Knochen brichst, denn keiner deiner Trinkkumpane wird dir helfen. Sie werden alle sagen, raus mit dem Trunkenbold. Sie sehen, ein altes Problem, das ist 3.500 Jahre alt. Wir haben natürlich die Quantität. Und wenn wir über Alkohol und Krebs sprechen, dann komme ich auch nicht umhin, dieses Bild zu zeigen. Ein Bild von Edgar Degas aus dem Paris der Jahrhundertwende vor 100 Jahren. Absinth trinken und rauchen. Und damals waren es die Franzosen, die als erste den Zusammenhang zwischen Speiseröhrenkarzinom und Alkohol trinken und rauchen gezeigt haben. 1910, also vor über 100 Jahren, war das die erste Publikation. Das ist also überhaupt nichts Neues. Und wenn die Presse immer anruft und sagt, eine neue Studie ist herausgekommen über den Zusammenhang zwischen Speiseröhrenkrebs und Alkohol, können Sie das kommentieren? Dann sage ich immer, das war schon vor 100 Jahren so, das ist altbekannt, es sind hunderte von Studien da. Das NIH ist ja immer sehr interessiert, in Washington diese Dinge herauszuarbeiten. Das war das erste im Jahre 1978, als ich damals dabei war, der erste Workshop zum Thema Alkohol und Krebs. Und das NIH hat dann zwischenzeit 2 weitere Workshops gemacht. Und das war im Februar 2007. Da haben sie, wie Sie sehen, ja, ich weiß gar nicht, 30 Experten, sogenannte Experten zusammengeschlossen in Lyon. 8 Tage in Klausur, jeden Tag 10 Stunden. Das war unglaublich anstrengend, um zum Schluss zu einem Kommuniqué zu kommen, das dann im Lancet publiziert wurde. Und das lautet, alkoholische Getränke sind für den Menschen krebserregend. Naja, das war ja doch schon sehr schockierend. Das Auftreten von malignen Tumoren der Mundhöhle, des Rachens, des Kehlkopfs, der Speiseröhre, der Leber, des Dickdarms und der weiblichen Brustdrüse wird durch chronische Alkoholzufuhr begünstigt. Und aufgrund von japanischen Ergebnissen hat man weiter Schluss gefolgert, es gibt genügend Evidenz bei Menschen, die einen Mangel an Acetaldehyd-Dehydrogenase haben. Ich komme darauf zu sprechen später, was das ist. Dass Acetaldehyd ursächlich für das Auftreten von Ösophaguskarzinomen verantwortlich ist. Das ist schon eine klare Aussage in einem führenden Journal wie dem Lancet. Nur ganz kurz, wenn man Alkohol Tieren gibt, hat man lange geglaubt, dass die keinen Krebs entwickeln. Aber es gibt in der Zwischenzeit 4 eine neue Studie, die ist jetzt noch nicht da drauf, die gezeigt hat, dass eine unterschiedliche Spezies von Tieren, wenn man nur Alkohol über lang genug Zeit gibt, dass dann unterschiedliche Krebse entstehen, nämlich Leberkrebse hier. Es entstehen auch Adenokarzinome der Brust, es entstehen intestinale Tumoren und es entstehen Tumoren des oberen Alimentärtrakts. Also ganz klar, nicht nur ein Kokarzinogen, sondern ein Karzinogen. Was die Mortalität angeht, die Zahlen hat Herr Professor Lesch ganz kurz genannt, 1,8 Millionen Menschen sterben jährlich weltweit in den Folgen von Alkoholmissbrauch und ca. 400.000 Krebserkrankungen gehen jährlich weltweit auf das Konto chronischen Alkoholmissbrauchs. Und Sie können sich vorstellen, dass diese Zahlen natürlich sehr schwer zu erheben sind und wahrscheinlich weit untertrieben sind. Ich möchte ganz kurz in diesem Vortrag ein paar Worte zur Epidemiologie machen, damit Sie sehen, auf welchem Boden, auf welchen Fakten, auf welchen Tatsachen dieser Zusammenhang steht. Dann komme ich nicht drum herum, über Mechanismen zu sprechen, denn ich glaube, es sollte uns klar sein, wie entsteht dieser Krebs. Da werde ich aber nur 2 herausgreifen, 2 wichtige und die vielen anderen vernachlässigen. Und schließlich glaube ich für die Praxis wichtig, Alkohol als Modulator der Karzinogene bei anderen Erkrankungen. Wir haben gehört, vorher Alkohol als Modulator bei Medikamenten, wie die wirken toxisch. Also Alkohol ist dort auch ein ganz wichtiger Modulator. Das sind die Organe, die das Risiko haben, Krebs zu entwickeln, wenn Alkohol getrunken wird. Der obere Aerodigestivtrakt, UADT, also das ist die Mundhöhle, das ist die Zunge, Rachen, Kehlkopf und Speiseröhre. Und hier gibt es also unendliche Daten darüber, wie ich schon gesagt habe, die Leber, die Leber, aber nur im Prinzip nur, wenn eine Leberzirrhose vorhanden ist. Und wir haben ja gehört, Alkohol macht eine Leberzirrhose. Und dann ist der letzte Punkt das hepatozelluläre Karzinom. Die Brustdrüse ist ein Organ, das uns sehr viel Sorgen macht. Ich werde darauf zu sprechen kommen, weil es keine echte Schwellendosis für diesen Krebs gibt. Und letztendlich das kolorektale Karzinom, das hier auch zu nennen ist. Das ist eine klassische Studie von Albert Tans aus Frankreich, aus der Bretagne. Und hier hat man gesehen, wenn geraucht wird, Sie sehen hier auf dieser Achse, wenn mehr als 30 Zigaretten geraucht wird, dann steigt das Risiko für das Ösophagokarzinom minimalst an. Wenn Alkohol getrunken wird, hier bis 120 Gramm Alkohol auch. Aber wenn beides zusammen gemacht wird, wenn kräftig geraucht wird und kräftig getrunken wird, dann ist ein relatives Risiko von 150 hier angesagt. Das ist nicht saturierbar, das ist immens hoch, dramatisch hoch. Also das ist die beste Möglichkeit, ein Karzinom in diesem Bereich zu entwickeln, wenn Sie kräftig rauchen und kräftig trinken. Wie sieht das mit der Brustdrüse aus? Wir hatten mit Herrn Lavecchia aus Milano diesen Review geschrieben vor ein paar Monaten. Und ich wollte Ihnen nur zeigen, das sind Studien, nur damit Sie die Menge sehen an Studien, die hier gemacht worden sind, epidemiologische Studien zum Thema Brustkrebs und Alkohol. Und man kann grundsätzlich daraus schließen, dass das Brustkrebsrisiko ungefähr um den Faktor 2 erhöht ist, wenn Alkohol getrunken wird. Wie viel Alkohol war die Frage vorher? Wie viel Alkohol macht krank? Wie viel Alkohol macht Brustkrebs? Sie sehen, das ist die Kurve. Hier fängt es an. Wir haben keine Schwellendosis. Es fängt gleich an. Auch kleine Mengen Alkohol bei entsprechend empfindlichen Frauen. Und Sie werden fragen, was sind empfindliche Frauen? Wir wissen es nicht ganz genau. Bei empfindlichen Frauen mit positiver Familienanamnese für Brustkrebs zum Beispiel haben ein erhöhtes Risiko, diesen zu entwickeln. Wenn wir auf das kolorektale Karzinom übergehen, sicherlich eines der häufigsten Krebsformen, jedenfalls in Deutschland und sicherlich in Österreich auch, dann haben die Studien gezeigt, dass es eine positive Dosisabhängigkeit in über 50 Prospektiven und Fallkontrollstudien gibt. Und eine Meta-Analyse von 27 Kohortenstudien zeigt ein zweifach erhöhtes Risiko, ähnlich wie beim Mammakarzinom. Gepoolte Ergebnisse von 8 Kohorten und eine große Meta-Analyse zeigen ebenfalls bei über 50 Gramm ein signifikant erhöhtes Risiko. Alkoholreduktion, sehr schöne Studie, führt zur Tumorreduktion bei familiärer Prädisposition für das kolorektale Karzinom. Und letztendlich ist es nicht nur für das Karzinom, sondern auch für Polypen. Immerhin 5 von 6 Studien zeigen eine Korrelation mit Polypen. Es gibt eigentlich auch hier keinen Zweifel. Zweiter Teil, Mechanismen. Sie sehen, es gibt eine ganze Reihe von Mechanismen. Ich möchte eigentlich nur auf oxidativen Stress eingehen und auf Acetaldehyd und vielleicht dort ein bisschen angreifen oder anhängeln, was Herr Kramer vorher über oxidativen Stress gesagt hat. Es passt sehr gut hier über die Protektion und Nichtprotektion. Beginnen wir doch mit Acetaldehyd. Alkohol wird verstoffwechselt über dieses Enzym Alkoholdehydrogenase zu Acetaldehyd und das ist ein Zellgift. Und es gibt in Asien, in Japan, da wurden die ersten Untersuchungen gemacht, inzwischen natürlich auch in Korea und in China, Menschen, die haben ein Enzym hier, diese Acetaldehyddehydrogenase, die nicht richtig funktioniert. 40% der japanischen Bevölkerung hat eine Heterozygotie für diese Acetaldehyddehydrogenase mit einer Aktivität, die nur ungefähr 10% unserer kaukasischen Aktivität entspricht. Was heißt das? Das heißt, wenn sie Acetaldehyd produzieren, kriegen diese Menschen den Acetaldehyd nicht mehr weg. Der akkumuliert. Der bleibt in den Zellen erhalten und wirkt. Und das sind diese klassischen Daten von der Gruppe von Professor Ishii von Yokoyama, der zeigen konnte, wenn Sie einen solchen Acetaldehyd-Genotyp 2.1 haben, also diese Heterozygotie, dann haben Sie ein großes Risiko, hier ist die Odds Ratio, das relative Risiko, für multiple Ösophagus-Karzinome hier mit einem Faktor von 54. Das ist enorm. Menschen, die also dieses Enzym haben, diese Mutation haben, die das Acetaldehyd nicht wegbekommen und Alkohol trinken. Und die tun das, wenn sie mal in Japan waren. Wir haben ab und zu mal Alkoholkongresse in Japan und abends sitzen wir dann beim Kongressdinner um den Tisch herum. Da ist immer einer oder zwei, der ein Flaschsyndrom bekommt, der einen roten Kopf bekommt, wenn er Alkohol trinkt. Und die trinken das, weil sie unter Druck stehen, weil sie mitmachen wollen, weil der Chef mittrinkt und so weiter. Und dann sind das diese Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben. Warum ist das so? Das konnte sehr schön in Finnland gezeigt werden. Diese Flascher, diese Menschen mit der Mutation, die haben deutlich erhöhte Acetaldehydspiegel in ihrem Speichel. Der Speichel ist voll mit Acetaldehyd, der Speichel geht über die Mundhöhle und die Speiseröhre hinweg und Acetaldehyd wird dort massiv angeboten. Nun gibt es nicht nur die Tatsache, dass Acetaldehyd anschoppt, weil er nicht abgebaut wird, sondern bei uns Kaukasiern gibt es auch zwei Enzyme, zwei Alkoholdehydrogenasen, die ebenfalls polymorph sind und entweder langsam oder schnell Acetaldehyd produzieren. Und Sie können sich vorstellen, auch wenn man schnell Acetaldehyd produziert, schoppt Acetaldehyd an. Wenn er schlecht abgebaut wird, schoppt er an, oder wenn wir mehr produzieren, schoppt er an. Und bei uns im kaukasischen, beim europäischen Bereich ist die ADH1C das wichtigste Enzym mit diesem Polymorphismus. Sie sehen, die ADH1C hat zwei Allele, kodiert für eine Gamma-Kette 1 und eine Gamma-Kette 2. Und diese Gamma-Kette 1, die hat ungefähr eine 2,5-fach höhere Geschwindigkeit, Acetaldehyd zu produzieren. Wenn man also das hat, dann produziert man mehr Acetaldehyd pro Zeiteinheit. Sie sagen, das ist ja nicht so viel, 2,5, aber wenn Sie das auf das Leben hochrechnen, über 20, 30, 40 Jahre, ist das natürlich, wenn Sie Alkohol trinken, schon sehr viel. Und die erste Studie, die hier rauskam, war vom NIH. Die haben Menschen untersucht mit unterschiedlichen ADHs. Hier ist die ADH1,1, das ist die ganz schnelle Homozygot. Hier ist die Heterozygotie und hier ist das langsame ADH2,2. Und wenn Sie sehr wenig Alkohol trinken, 0 bis 2 Drinks, dann haben Sie keinen großen Risikounterschied. Alles gleich, die kleinen Risiken. Wenn Sie mittelprächtig Alkohol trinken, dann steigt das Risiko. Aber erst wenn Sie viel Alkohol trinken, mehr als 8 Drinks, dann produzieren Sie natürlich auch sehr viel mehr Acetaldehyd. Dann sehen Sie, dass die Menschen, die diese ADH1C11 haben und viel Acetaldehyd produzieren, 40-fach erhöhtes Risiko haben gegenüber den anderen. Also eine genetische Prädisposition bei diesen Menschen für Krebs der Speiseröhre. Und warum ist es so? Wir haben das nachgemessen, auch hier das Gleiche. Diese Menschen haben erhöhte Spiegel von Acetaldehyd. Hier konnten wir das nur mit einer bestimmten Menge Alkohol beim Menschen untersuchen. Unsere finnischen Freunde konnten Alkohol ad libitum geben. Das hatte unsere unsere Ethikkommission nicht erlaubt. In Finnland wurde das erlaubt. Da wurde Alkohol ad libitum massiv getrunken und Sie sehen, da gehen die Kurven extrem auseinander. Vor allem, wenn sehr viel Alkohol getrunken wird, steigt der Acetaldehydspiegel massiv an. Also da gibt es keine Frage, dass das so ist. Und wenn man den mutagenen Spiegel von Acetaldehyd mal misst, also wenn im Vitro-Experiment kann man nachweisen, wie viel Acetaldehyd mutagen ist, dann übersteigt in vielen Fällen das, was getrunken wird, die Acetaldehyd-Konzentration in diesen mutagenen Spiegel. Wir hatten dann eine Untersuchung über diese ADH1C11 beim kolorektalen Karzinom. Und wir konnten sehr schön zeigen, dass wenn mehr als 30 Gramm Alkohol getrunken wird, das ist ein bisschen mehr als ein Viertel Liter Wein, wenn mehr getrunken wird, dann haben diese Menschen, die ADH1C11 sind, also diese Schnellmetabolisierer, ein signifikant höheres Risiko, ein kolorektales Karzinom zu bekommen. Wenn weniger getrunken wird, war das nicht der Fall. Wir brauchen ja ein bisschen Alkohol, um Acetaldehyd zu machen, also nur, wenn man mehr trinkt. Das sind jetzt Daten von uns, große Daten. Hier sind Kontrollpatienten, hier sind alkoholische Zirrhotiker, Pankreatitiden, Alkoholabhängige und hier sind alle Alkohole zusammen. Und hier sind Alkoholiker mit Tumoren des oberen Aerodigestivtrakts, Leberkarzinom, Kolonkarzinom und alle zusammen. Sie sehen, wenn Sie das untersuchen, eine große Anzahl von Patienten, dass zwischen den Kontrollen, die natürlich alle gematcht waren für alle möglichen Faktoren, und den tumortragenden Patienten ein massiv signifikanter Schritt, Step war dazwischen, das war hochsignifikant bei all diesen Tumoren. Also Acetaldehyd ist ein wichtiger Faktor. Warum? Weil Acetaldehyd die DNA schädigt, Addukte macht und epigenetische Faktoren. Acetaldehyd ist giftig. Ich zeige Ihnen ganz kurz hier, bindet Acetaldehyd an DNA-Basen und führt zu diesen Molekülen, die hochkarzinogen sind. Zweiter Punkt, Alkohol wird nicht nur zu Acetaldehyd umgewandelt, sondern auch zur reaktiven Sauerstoffspezies, zu oxidativem Stress. Herr Kramer hat darauf hingewiesen. Was bedeutet das? An dieser Stelle möchte ich Folgendes sagen. Wir sprechen immer von antioxidativen Substanzen in Alkoholgetränken. Alkohol macht so viel oxidativen Stress alleine, dass die Zusätze von Resveratrol oder anderen, gar nicht in der Lage sind, diesen oxidativen Stress von Alkohol zu kompensieren. Da bleibt immer noch genügend oxidativer Stress übrig. Deswegen ist es viel besser, was zu nehmen, was keinen oxidativen Stress macht. Sie haben es gesagt, Kaffee oder was weiß ich, andere Dinge, grüner Tee und so weiter. Das ist das Problem. Wir bringen ja oxidativen Stress mit Alkohol rein. Die Industrie, die Getränkeindustrie will uns immer klar machen, dass wir geben ein Antioxidativum dazu, aber sie sagt nicht, dass wir ein massives Oxidativum mit hineinbringen. Also das entsteht es. Und wie kommt das zustande zu diesem oxidativen Stress? Das Braune hier ist Cytochrom P450-2.1, eines der wichtigsten Faktoren überhaupt. Wenn Alkohol getrunken wird, dann steigt dieses Cytochrom an und ist verantwortlich unter anderem für den Metabolismus von Medikamenten. Ganz wichtig. Und wenn Sie 14 Tage keinen Alkohol mehr trinken, dann ist dies weg. Und wir haben ja gesehen hier mit Herrn Onetta und Charles Lieber, der vor vielen Jahren gestorben ist, eine Studie gemacht. Da sehen Sie, wenn Sie Cytochrominduktion untersuchen, hier oben, dann ist nach 40 Gramm Alkohol, das ist wiederum ein bisschen mehr als ein Viertel Liter Wein, ein bisschen mehr, dann sehen Sie, dass bereits nach einer Woche eine Induktion da ist. Nach 2 Wochen steigt es und nach 4 Wochen ist es massiv erhöht hier oben. Aber Sie sehen auch, dass nicht alle dieser Menschen induziert sind. Nur einige sind induziert und einige nicht. Und wir glauben heute, dass die induziert sind, und das kann man messen, das kann man auch in der Leberbiopsie messen, dass die besonders schlechte Karten haben. Nicht nur für die Karzinogenese, auch für ihre Lebererkrankung. Cytochrominduktion ist eine schlechte Angelegenheit für die Leber. Und hier unten sehen Sie, dass das schnell nach Alkoholabstinenz abgebaut wird. Hier oben, das sind Wochen. Hier unten, das sind Tage. Nach 3 Tagen ist das meiste abgebaut. Aber auch wiederum nicht bei allen. Individuelles Risiko bei der Cytochrominduktion und damit individuelles Risiko beim Leberschaden und bei der Karzinogenese. Und was macht dieses Zyp? Sie sehen hier, es macht oxidativen Stress und es macht DNA-Schäden. Welche? Und das ist relativ neu. Wir waren da beteiligt vor einigen Jahren. Wir arbeiten immer noch sehr intensiv daran, die Generierung von exozyklischen Ethno-DNA-Addukten. Diese Substanz hier, oxidative Stresssubstanz, bindet an diese Basen und produziert hochkarzinogene Metabolite. Wir haben ein Experiment, wir haben viele Experimente, das ist ein Zellexperiment, das Sie hier sehen. Da wurden Zellen, die Cytochrom vermehrt induziert haben, mit Alkohol belastet. Und Sie sehen hier mit zunehmender Alkoholbelastung diese braunen Kügelchen, diese Substanzen, das sind diese karzinogenen Ethenoadukte, die mit zunehmender Alkoholmenge dann produziert werden. Und wenn kein Cytochrom da ist, das ist die obere Linie, werden sie auch nicht produziert. Nur unter Cytochrom werden sie produziert und sie sind konzentrationsabhängig und sie sind zeitabhängig und sie sind hochkarzinogen. Und wenn Sie das hier sehen, diese braunen karzinogenen DNA-Läsionen, und Sie geben Chlormethiazol dazu, das ist das Distraneurin, das lange zur Entgiftung genommen wird, wir in Deutschland und besonders bei uns, wir nehmen das immer noch, dann sehen Sie, dass das verhindert komplett die Produktion dieser karzinogenen Substanzen, weil sie Cytochrom hemmt. Weil Distraneurin, Chlormethiazol, Cytochrom hemmt und damit die Karzinogenese blockiert. Wäre ein wunderbares Mittel zur Prophylaxe. Leider macht es abhängig und man kann es nur kurzfristig nehmen. Aber wir glauben, wenn wir jemanden haben mit einer schweren Lebererkrankung, der in die Klinik kommt und alkoholabhängig ist, dass diese Substanz für ihn wahrscheinlich besser ist zur Entgiftung als andere, weil sie gleichzeitig einen Effekt haben auf die Cytochrom-Inhibition. Und das kann man auch in Leberbiopsien sehen. Hier sehen Sie diese nach oben abgetragen, diese karzinogenen Substanzen, diese korrelieren sehr schön mit Hydroxynonenal, aber auch sehr schön mit Cytochrom. Wunderbar in den Biopsaten. Und wenn Sie einen Schritt weitergehen, so haben wir das auch in der Speiseröhre gemacht. Hier sehen Sie die Cytochrom-Korrelation mit den karzinogenen Substraten. Und interessant ist, dass das mit der Alkohol zugeführten Alkoholmenge korreliert. Je mehr Alkohol zugeführt wird, je mehr Cytochrominduktion, je mehr Alkohol zugeführt wird, je mehr karzinogene DNA-Läsion. Letzter Punkt, Alkohol als Risikomodulator der Karzinogenese bei anderen Erkrankungen. Lassen Sie mich ein Beispiel, das mich sehr beschäftigt hat. Dieses Beispiel Ihres Patienten, Herr Kramer, aus Afrika hat mich gerade so begeistert. Vielleicht können Sie mir das später mal nochmal geben. Das war ja großartig. Hier ist ein anderes Beispiel. Das ist ein 65-jähriger Patient, den ich eigentlich sehr gut kannte als Kind. Das war nämlich der Nachbar unserer Eltern. Und er kam sehr viel später in die Klinik, 1981, damals war ich ein junger Assistent, und er wurde damals laparoskopiert und leberbiopsiert. Und zu dieser Zeit wurde die Diagnose einer Non-A, Non-B-Hepatitis mit milder Fibrose gestellt, das natürlich dann ganz klar später als Hepatitis C diagnostiziert wurde. Dann passierte lange nichts, wir haben ihn lange nicht gesehen. Und dann kam er im Jahre 2005 und hatte erhöhte Transaminasen, und er berichtete über den Hausarzt, dass er die schon über einige Jahre hatte. 100 bis 200 Einheiten, und die AST, also die GOT, war höher als die GPT. Er hatte auch einen Diabetes mit einem HbA1c von 9,2, nicht gut eingestellt, obwohl er nicht übergewichtig war. Und er trank regelmäßig einen Viertel Liter Wein abends. Er war kein Alkoholiker, mit Sicherheit nicht, den Mann sehr gut gekannt, aber er trank regelmäßig seinen Wein. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben im Jahr 2005 Leberbiopsie. Und das ist die Leberbiopsie. Was Sie sehen, sind diese Infiltrate, diese Rundzellinfiltrate, Lymphozytär, klassisches Bild einer chronischen Hepatitis C. Was Sie noch sehen, sind Mallory Bodies, nicht nur peripher, sondern auch zentral als Zeichen endogener und exogener toxischer Leberschädigung mit Ballooning und fettiger Degeneration. Was finden wir hier? Wir finden eine chronische Hepatitis C, wir finden einen Alkoholschaden und wir finden einen NASH-Schaden in dieser Leber. Und deswegen bin ich so froh, als Sie vorher BASH sagten, mit Professor Lieber vor vielen Jahren hat mir gesagt, der eigentliche Patient von uns ist doch nicht einer, der trinkt und dann macht der andere, der isst nur, sondern es ist doch der, der eigentlich isst und trinkt, der beide Faktoren zusammen, hat lange gedauert, bis man das in der Hepatologie begriffen hat. Immer diese Differenzierung, nicht mehr als 20 Gramm Alkohol, wissen Sie ja, Gramm 30 und so weiter. Nun, wenn man das Bild hier weiter anguckt, dann hat er nicht nur eine chronische Hepatitis C, sondern der hatte eine richtig gehende Leberzirrhose in dieser Leber. Da sehen Sie die Septen und alles drum und dran. Hat also eine Zirrhose in der Leber auf dem Boden einer Hepatitis C, moduliert bei NAFLD oder bei NASH und bei ESH. Der hatte noch mehr. Der hat ein hepatozelluläres Karzinom in dieser Leber. Der hat also die gesamte Sequenz der alkoholischen und nicht alkoholischen Schädigung bei Hepatitis C durchgemacht. Und deswegen ist das ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Patient. Wir haben heute in einer Leber von einem Patienten nicht nur eine Krankheit, sondern manchmal zwei und in dem Fall sogar drei. Da muss man einfach aufpassen. Wie sieht es denn aus mit dem Risiko der Hepatitis, des hepatozellulären Karzinoms bei der Hepatitis C? Da gibt es zwei schöne Studien, eine italienische, eine USA-Studie. Die italienische hat das sehr schön unterschieden, Alkohol-Intake weniger als 40, 40 bis 80 und mehr als 80 Gramm. Und wenn Sie hier Alkohol betrachten, dann sehen Sie, wenn Sie mehr als 80 Gramm trinken, dann haben Sie einen Faktor 7,3 Odds Ratio, 7,3-fach erhöhtes Risiko. Aber wenn Sie eine Hepatitis C gleichzeitig drauf haben, dann ist das Risiko 126-fach erhöht. Mit anderen Worten, eine Patient mit einer Hepatitis C hat ein enormes Risiko. Nicht nur für das hepatozelluläre Karzinom, auch für die Verschlechterung seiner Leber überhaupt. Hepatitis C-Patienten dürfen keinen Tropfen Alkohol trinken. Das ist eine ganz klare Situation. Und sehen Sie da unten die Daten aus USA bei Nicht- oder Ja-Alkohol. Auch hier sehen Sie zwischen 2,4 ohne Hepatitis C auf 53 mit Hepatitis C. Da gibt es auch andere Daten dazwischen. Wie sieht es mit der Hepatitis B aus? Das sind alte Daten, aber eigentlich wunderbar gemacht, weil ich Herrn Onishi sehr gut kenne aus Chiba, mit dem ich sogar an der Bank gestanden bin, mal in New York vor vielen, vielen Jahren. Der hat eine Studie durchgeführt, wo er Hepatitis-HBS-Antigen-positive Männer untersucht hat. Und was man sieht, ist das Auftreten des hepatozellulären Karzinoms bei Alkoholzufuhr, sogar bei kleiner Alkoholzufuhr, ungefähr 10 Jahre früher war, als wenn nicht Alkohol getrunken wurde. Eine Beschleunigung der Karzinogenese, die wird beschleunigt durch Alkohol bei Hepatitis B. Es gibt weitere Studien hier aus China und aus Japan, die zeigen, drei Tage pro Woche über 15 Jahre Alkohol bei einer großen Zahl von Patienten mit B, 3- bis 5-fach erhöhtes Risiko für das HCC. Und diese Studie hier mit 27, wieder der Viertel Liter Wein, offensichtlich bleibt es immer da stehen, auch hier 5-fach erhöhtes Risiko. Und hier sehen Sie die Kurven des Risikos mit Alkoholzufuhr. Hier oben die Hepatitis C, die ein wesentlich höheres Risiko hat, die Hepatitis B und hier unten die Kontrolle. Nun haben wir über die Fettleber gesprochen, über Nuffelt und NASH. Und das sind jetzt Daten, weil man immer gefragt wird, kann ein Patient mit Übergewicht, mit metabolischem Syndrom, mit NASH, darf der Alkohol trinken? Wie viel Alkohol soll der denn trinken? Weil es hieß ja immer, die periphere Insulinresistenz wird durch Alkohol verbessert. Ja, durch winzige Dosen Alkohol vielleicht. Und das ist eine sehr schöne Studie, zwar retrospektiv, dennoch eine gut gemachte Studie. Sie sehen Faktoren, die mit einem HCC, einem hepatozellulären Karzinom, bei NASH-Patienten assoziiert sind. Und hier sehen Sie Any Alcohol Consumption, 3- bis 6-fach erhöhtes Risiko. Wenn Sie die Kurve anschauen, dann sehen Sie, das ist ohne Alkohol hier und das ist mit Alkohol. Und zwar sowohl schwerer Alkohol als auch Social Alkohol, als auch ganz normaler Alkohol in Anführungszeichen. Wenn Sie also einen Patienten mit NASH haben und die Patienten nehmen zu, dann dürfen Sie ihm eigentlich keinen Alkohol empfehlen. Vielleicht kann er mal ein Gläschen von Zeit zu Zeit trinken. Aber wenn der regelmäßig trinkt, dann wird er in diese Kurve abgleiten. Letztes Wort, wie sieht es mit Vitaminen aus? Auf Vitamin A bin ich jetzt nicht eingegangen, das ist eine ganz Story für sich alleine. Aber für das kolorektale Karzinom scheint wohl Folsäure eine Rolle zu spielen. Wenn Sie hier niedriger Alkohol, also praktisch kaum Alkohol trinken, mit hohen Methionin- und Folsäurekonzentration das Risiko bei 1 feststampfen, dann sehen Sie hoher Alkohol, wiederum ungefähr 1/4 Liter Wein, niedriges Methionin, niedriges Folat. Sie sehen vor allem im distalen kolorektalen Karzinom ein signifikantes erhöhtes Risiko. Ich fasse die Risiken zusammen. Ich habe noch ein Dia, wo die anderen Sachen zusammengefasst. Erstmal die Risiken. Auch moderater Alkoholzufuhr kann das Krebsrisiko aufgrund individueller Faktoren erhöhen. Natürlich hohe Alkohol. Je mehr Alkohol Sie trinken, mehr Acetaldehyd machen Sie. Ist ja ganz klar. Rauchen habe ich gesagt. Rauchen ganz schlecht. Schlechter Zahnstatus und Mundhygiene. Sie hatten es über die Bakterien gesprochen. Die Bakterien können Alkohol zu Acetaldehyd umbauen. Das ist in der Zwischenzeit sehr klar bekannt. Dann diese ADH1C11-Homozygotie und diese asiatische Acetaldehyddehydrogenase-Mutation. Das sind diese genetischen Backgrounds. Mangelernährung, zusätzliche Zufuhr von Beta-Carotin und Vitamin A. Die Zeit hat mir das nicht erlaubt einzugehen. Vitamin A und Beta-Carotin zusammen mit Alkohol, mit chronischem Alkoholzufuhr, ist eine ganz schlechte Kombination. Hohes Risiko für toxische Metabolite und Risiko für die Karzinogenese. Der hohe Östrogenspiegel, vielleicht ein kurzes Wort dazu. Wir haben Frauen untersucht, prämenopausale Frauen haben den Alkohol gegeben, sodass sie gerade 0,2 Promille im Blut hatten. Ganz wenig. Die Östrogenspiegel sind um 40% gestiegen in allen Phasen. In der Anfangsphase des Zyklus, in der Mitphase des Zyklus und hinten. Also kleine Mengen Alkohol führen schon zu hohen Fluktuationen der Östrogenspiegel. Und Östrogen scheinen hier eine Rolle zu spielen. Und andere Erkrankungen mit präkarzinogenem Potenzial, gastroösophageale Refluxkrankheit, wir hatten darüber gehört, Colitis ulcerosa und andere Lebererkrankungen. Was sind die Empfehlungen? Und ich spreche jetzt nur über das Krebs, über Krebs, man kann ja über viele Empfehlungen mit Alkohol sprechen. Um das Krebsrisiko durch Alkohol zu vermindern, sollten Menschen mit folgenden Erkrankungen Alkohol komplett meiden. Hepatitis B und C, ich hatte Ihnen die Daten gezeigt, da gehört Alkohol nicht hin. Und die Hämochromatose sind die Daten nicht so stark, aber trotzdem zur Zirrhoseprophylaxe. Und wir wissen, wenn eine Zirrhose da ist, dann haben wir immer ein erhöhtes Risiko für Karzinom. Patienten mit schwerer gastroösophageal Refluxerkrankung, das macht es einfach schlechter. Und Patienten, die bereits einen durch Alkohol verursachten Tumor haben, hier sollte man doch sehr vorsichtig sein. Alkohol sollte nur gelegentlich und nicht regelmäßig getrunken werden. Patienten mit nicht-alkoholischer Fettlebererkrankung, ich gehe nicht so weit, dass ich das verbieten möchte, aber Vorsicht. Patienten mit exogener Östrogenzufuhr, Pflaster und Pille, muss man dran denken. Und Patienten mit positiver Familienanamnese von Mama und Kolonkarzinom. Wenn Alkohol getrunken wird, sollte man das Rauchen limitieren, klar, auf die Gabe von Beta-Carotin und Vitamin A verzichten und sicherlich auf eine gute Mundhygiene achten. Und chronische Alkoholkonsumenten, also auch Alkoholiker, Otto, sollten regelmäßig, wobei ich nicht genau weiß, was regelmäßig heißt, eine Krebsvorsorgeuntersuchung erhalten. Mundhöhle, Larynx, Stimmbänder natürlich, die Speiseröhre dran denken und an die Gynäkologie. Aber das wissen wir nicht so genau, wann wir das empfehlen sollen. Wir müssen nur dran denken, dass sowas wichtig ist. Ich möchte die Gelegenheit nicht verstreichen lassen, lieber Otto, dir an dieser Stelle zu danken. Nicht nur für diese Einladung, sondern für vieles, auch im Namen der ESPA, der Europäischen Gesellschaft für Alkoholforschung, deren Präsident ich im Moment noch bin, die du als Motor von Anfang bis jetzt immer begleitet hast, immer mit viel Motivation, mit Drive nach vorne getrieben hast. Du hast im Jahre 2009 in Helsinki den Lautenschlägerpreis bekommen, die höchste Auszeichnung in der Welt für einen Alkoholforscher. Du hast eine hohe Reputation, da gibt es überhaupt keine Frage. Aber was mir hier so sympathisch macht und warum ich so stolz bin, dein Freund zu sein, ist, dass du dein Kenntnis, dein Wissen, deine Reputation an den Patienten weiterbringst, an den Menschen. Und ich konnte mich oft selber überzeugen in deiner Klinik, wie du das gemacht hast. Vorbild für alle. Und das macht dich einen großen Arzt. Und ich möchte mich bedanken für die Einladung und ich hoffe, ich habe sie nicht allzu sehr gelangweilt. Vielen Dank. Applaus